Es geht halt darum, Machtkonzentration und Hierarchiebildung auch entgegenzuwirken, indem wir uns eben dezentral organisieren. In diesen Mesh-Netzwerken gibt es halt so gesehen keinen zentralen Ausknopf. Alle Punkte sind nicht sozusagen mit einem zentralen Punkt verbunden, sondern alle untereinander.
Monique Meisel, Mitbegründerin von Freifunk, über die von drahtlosen Gemeinschaftsnetzen bevorzugte Struktur der Mesh-Networks. Die Idee eines dezentralen Netzes stand ursprünglich bei der Entwicklung des Internet Pate. In den 1990er Jahren wurde das Internet jedoch durch staatliche und kommerzielle Einflüsse strukturell nachhaltig verändert. Inzwischen wurden zahlreiche Initiativen wie Freifunk in Deutschland, GuifiNet in Spanien und Athens Wireless Metropolitan Net gegründet, die wieder an diesen Gedanken eines verteilten, dezentralen Netzes anschließen.
Eine Gruppe von Enthusiasten, zu denen ich auch zähle, sind von einer Londoner Idee, ConsumNet, inspiriert worden dazu, eben auch hier freie Netzwerke aufzubauen. Da gab es auch tatsächlich den Anlass, es gab wenig Internet in Berlin, gerade in Ostberlin oder auch in Ostdeutschland, gab es wenig Internetbandbreite. Und diese Netzwerke boten eben neben der unabhängigen Kommunikationsstruktur eben auch die Möglichkeit, Internetanschlüsse zu teilen und Internet dorthin zu bringen, wo keines war.
2002 wurde Freifunk in Berlin gegründet. Mittels WLAN, einer drahtlosen Vernetzungstechnologie, wurde ein eigenes, hochgradig verteiltes Mesh-Netz aufgebaut. Anfangs erlebte dieses Netz rasantes Wachstum, auch mangels anderer Angebote für kostengünstiges Breitbandnetz. Die günstigste Möglichkeit für eine permanente Breitbandanbindung bot damals DSL, eine Technik, die es ermöglichte, bestehende Kupferleitungen für Breitbandinternet zu nutzen. Doch in Teilen Ostberlins und der ehemaligen DDR war das aus strukturellen Gründen unmöglich. Andernorts, vor allem auf dem Land, machten sich die ehemaligen Telekom-Monopole nur langsam daran, die Schaltzentralen entsprechend aufzurüsten. Initiativen wie Freifunk füllten also eine echte Lücke, betont Monique Meisel.
Ja, das entwickelte sich dann rasant. 2004 hatten wir dann einen internationalen Summit in Djosland, wo aus über 100 Ländern NGOs und Aktivisten Interessierte anreisten von überall auf der Welt. Und ja, 2006 gab es dann den ersten tatsächlich auch sogenannten International Summit in Indien. Besonders schön ist, dass uns da der zum Beispiel Dalai Lama einen Unterstützerbrief geschickt hat und gesagt hat, dass das wichtig ist, diese Commons, diese digitalen Commons.
Aber bald gab es auch erste Rückschläge zu verzeichnen. Die etablierten Telekom-Betreiber bemerkten, dass ihnen ein Stück vom Kuchen entging und forcierten den DSL-Ausbau. Zugleich war Freifunk von einer Spezialität des deutschen Rechtssystems betroffen, der sogenannten Störerhaftung.
Also die Störerhaftung ist eine weltweit einzigartige Gesetzeslage in Deutschland. Es funktioniert eben so, wenn ich meinen Anschluss öffentlich zur Verfügung stelle, sprich einen sogenannten WLAN-Hotspot oder Zugangspunkt aufmache, dann bin ich über das, was Dritte darüber tun, also beziehungsweise mögliche Rechtsverletzungen, die Dritte darüber begehen, verantwortlich.
Erklärt Freifunk-Aktivistin Monique Meisel. Findige Anwaltskanzleien entdeckten die Störerhaftung als Möglichkeit, leichtes Geld zu machen. Unter dem Vorwand, dass offene WLAN-Hotspots für illegales File-Sharing benutzt worden seien, wurden deren Betreibern massenweise Abmahnbriefe mit Klagsdrohungen geschickt. In diesen Schreiben wurden die Knotenbetreiber zur Unterlassung aufgefordert. Zugleich wurde ihnen angeboten, den Fall gegen eine Gebühr außergerichtlich beizulegen.
Und die meisten Leute haben Angst vor Auseinandersetzungen mit Anwälten und tun das dann auch. Ich kann aber sagen, dass die Freifunker niemals bezahlt haben und auch nie unterlassen haben und denen gesagt haben, wir haben das öffentlich zur Verfügung gestellt, denn es gibt in Deutschland noch eine wichtige Sache an der Stelle, das sogenannte Provider-Privileg. Die Telekom wird ja auch nicht dafür in Haftung genommen, was ihre Nutzer machen. Und wir sagen halt, jeder, der öffentlich Zugang zur Verfügung stellt, ist im Prinzip ein Provider und fällt unter dieses Provider-Privileg und ist von dieser Haftung freigestellt.
Das Problem mit der Störerhaftung bewog Freifunk dazu, den Förderverein Freie Netze als Internet-Service-Provider zu registrieren. Lokale Initiativen gründeten ebenfalls Vereine oder schlüpften unter den rechtlichen Schutzschirm des deutschlandweiten Vereins. Die Strategie zeigte Wirkung, berichtet Monique Meisel, Vorstandsmitglied des Fördervereins Freie Netze.
Also in 15 Jahren ist nicht ein Freifunker dafür verklagt worden. Ganz im Gegenteil, wir haben umgekehrt negative Feststellungsklagen angeschrieben mit den bekannten Abmahnkanzleien. Und in einem Fall haben die zurückgezogen, weil sie natürlich keine Grundsatzentscheidung wollen, die das schöne Geschäftsmodell kaputt macht. Und mit der anderen sind wir gerade noch vor Gericht.
Dennoch brachte die Störerhaftung viel Verunsicherung in die Szene, kostete viel Zeit und Geld und verlangsamte das Wachstum von Freifunk in Deutschland. In Spanien hatte sich seit 2003 eine ähnliche Initiative unter dem Namen Guifinet gebildet. Anfangs füllte Guifinet eine ähnliche Lücke wie Freifunk, indem es in ländlichen Regionen Breitbandinternet mittels WLAN aufbaute. Dann entdeckte Guifinet-Gründer Ramon Rocker seinen Geschmack für Glasfaserkabel.
We started in 2009. That was exactly when we deployed the first network segments in fiber. So
wir begannen im Jahr 2009. Damals bauten wir die ersten Netzwerksegmente mit Glasfaser aus. Wir erkannten, dass Glasfaserkabel zur billigsten Alternative für Breitband wurde, dass es am zuverlässigsten ist und die größte Kapazität hat.
Fiber was getting much cheaper than any other technology in many cases. And much more reliable and capable. So we wanted to start. Also it's a very difficult journey.
Es war allerdings ein sehr schwieriges Unternehmen. Nach 2009 dauerte es 2 Jahre, bis wir das nächste Glasfaserprojekt realisieren konnten. Es brachte viel Bürokratie mit sich. Es ist komplex.
Am Rande der Kleinstadt Vic in der Provinz Osona verlegte Guifinet die ersten eigenen Glasfaserkabel unter der Erde. Von hier ging es die Hügel hinauf zu den Bauernhäusern. Alte Telegrafenmasten wurden benutzt, um neueste Glasfaserkabel zu verlegen. Manchmal halfen Bauern mit ihren Traktoren, Gräben auszuheben, um Kabel unter der Erde zu verlegen. Die Hindernisse, die Natur und Geografie aufwarfen, konnten überwunden werden. Ein bleibendes Problem stellt jedoch die etablierte Betreibergesellschaft dar.
And there is an incumbent with too much difference between the others, let's say.
Wenn die Kluft zwischen dem ehemaligen Monopolisten und allen anderen zu groß ist, dann gibt es keinen Wettbewerb und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihren Vorteil zu schützen. Ich könnte Dutzende Beispiele aufzählen, angefangen davon, bürokratische Probleme zu schaffen oder ihnen keinen Zugang zur Netzinfrastruktur zu geben.
Probleme dieser Art kennt Josef Bonicioli nicht. Der Computertechniker aus Athen ist eine der zentralen Figuren bei Athens Wireless Metropolitan Network. Frühzeitig erkannte AWMN, dass es notwendig ist, einen guten Draht zur Regulierungsbehörde zu suchen.
We managed in the end to collaborate really well with the government and also create legislation for Greece based on European laws, but also taking care, you know, the communities and how they operate here in Greece.
Es sei ihnen sehr gut gelungen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, erklärt Josef Bonicioli. Der Regulierungsbehörde wurde vermittelt, wie die Gemeinschaftsnetze funktionieren, welche Hard- und Software sie verwenden, welche Frequenzen. So konnte erreicht werden, dass die Existenz dieser Gemeinschaftsnetze vom Gesetzgeber anerkannt wurde. Anstatt diese als Konkurrenz zum etablierten Betreiber zu betrachten, werden sie als willkommene Bereicherung der Landschaft verstanden.
Wir hatten nie Probleme mit dem etablierten Betreiber, weil wir das Netzwerk nie als alternativen Internet-Service-Provider angepriesen haben. Wir haben nie gesagt, dass wir gratis Internet anbieten, was natürlich viele Leute anlockt. Wir haben unser Netzwerk vor allem als ein Experiment angepriesen, als ein Projekt, wo man symmetrische Netzdienste erfahren und die verschiedensten Dinge ausprobieren kann. Also zogen wir vor allem Leute an, die gerne experimentieren, die das Netz in neue Bereiche bringen wollten.
In gewisser Weise ist das Athener Modell dem Internet in seiner akademischen utopischen Frühphase am nächsten. Es ist ein Netz, das sich selbst genügt und in dem von Nutzern Dienste für andere Nutzer angeboten werden.
An Internet line, you have an access to this totalistic service of the Internet.
Mit einer Internetverbindung bekommt man Zugang zum Internet in seiner Gesamtheit. Für uns ist das aber nur ein Dienst unter vielen. Vom Athens Wireless Metropolitan Network bekommt man alle möglichen anderen Dienste, die man im Internet gar nicht findet, die viel stärker lokal verankert sind, die von Leuten aus der Umgebung stammen. Man kann sich unterhalten, es gibt lokales Radio im Netz. Es ist viel sozialer, viel freundlicher, ein ganz anderer Zugang.
And a different approach completely.
Laut Josef Bonicciolli ist das Athener Netz zuletzt eher geschrumpft, wobei man von Statistiken nicht viel hält. Das Athener Modell ist sehr stark von den Kapazitäten der Betreiber abhängig, die zugleich die Nutzer sind. Hier macht sich vor allem die Wirtschaftskrise negativ bemerkbar. In Katalonien hingegen kann Ramon Rocca trotz aller Hindernisse durch den etablierten Betreiber stolz auf die jüngsten Statistiken verweisen.
And 2004, when we started Gifinet, it said, the region.
Im Jahr 2004, als wir mit Gifinet begannen, war die Region Osona mit 150.000 Einwohnern an 31. Stelle in Katalonien, was die Verfügbarkeit von Breitband betrifft. Jetzt sind wir 10% über dem Durchschnitt. Wir sind die einzige Provinz in Katalonien, die bezüglich Breitband den europäischen Durchschnitt erreicht hat.
In terms of broadband available at homes.
Mittlerweile liegt die Region Osona sogar über dem europäischen Durchschnitt. Den Unterschied, meint Ramon Rocca, mache Gifinet aus. Auch bei Freifunk in Deutschland hat sich eine Trendwende eingestellt.
Jetzt in den letzten 3 Jahren gibt es allerdings wieder, eben, wie ich ja gerade gesagt habe, die Zahlen massiven Aufschwung, weil so Ereignisse eingetreten sind wie die Drossel kommen, sprich die Telekom, die da Flatrates drosseln wollte, Zensursula wollte Zensur in uns im Internet etablieren. Snowden hat die Menschen aufgerüttelt, dass das Internet und Netze überwacht werden können.
Die Deutsche Telekom wollte die Flatrate für Internet abschaffen und die ehemalige Familienministerin Ursula von der Leyen die flächendeckende Zensur einführen, erzählt Monique Meisel. Doch am stärksten aufgerüttelt haben die Menschen wohl Edward Snowdens Enthüllungen über weit verbreitete Überwachung. Freifunk wächst nun wieder und das in rasanterem Tempo als je zuvor.
Glücklicherweise haben wir mittlerweile einen gewissen Einfluss doch gewonnen, weil wir gezeigt haben, dass das, was wir tun, eben wichtig ist für die Gemeinschaft, dass es zivilgesellschaftliches Engagement ist, dass Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten dort was Wichtiges schaffen.
Wie bei den Schwesternprojekten in Spanien und Griechenland zeigt sich, dass die Netzwerkallmende zugleich ein technisches, soziales und politisches Projekt ist. Dieser Umstand spiegelt sich darin, dass Freifunk nun auch ganz viel Unterstützung aus der Politik erhält, berichtet Monique Meisel.
In Thüringen wird Freifunk, die Förderung und Beratung der Freifunker, wortwörtlich im Koalitionsvertrag erwähnt. Wir hören aus Hessen und Niedersachsen, dass auch hier Beschlüsse, die Freifunker zu fördern, auf Landesebene unterwegs sind. Und in unserem Kampf gegen die Störerhaftung und diese Gesetzesverschärfung statt Abschaffung unterstützt uns jetzt auch der Bundesrat.